Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen beim heutigen Mittwochsinfo. Ich gebe als erstes euch wie immer die Studionummer durch für die, die hier anrufen wollen. Die Nummer ist Freiburg 31028 und heute haben an der Sendung mitgewirkt Dirk, Frank, Bernhard und Ricarda. In der nächsten Stunde gibt es also bei uns nationale und auch internationale Nachrichten und natürlich auch einen Beitrag aus Freiburg. Am Anfang kommen die Kurzmeldungen. Danach geht es dann weiter mit einem Beitrag über eine Aktion der Gruppe Pax Christi, deren Vertreter abwechselnd in den Irak fahren und mit dieser Friedenspräsenz den drohenden Krieg am Golf verhindern wollen. Wir werden diese Aktion dann vorstellen und versuchen, sie kritisch zu hinterfragen. Danach geht es dann weiter mit einem Bericht zur gestrigen Gemeinderatssitzung in Freiburg. Dort geht es um den Bau der 15. Fakultät auf dem Rieselfeld und um die neue Kostenkalkulation der geplanten Kultur- und Tagesstätte KTS. Anschließend senden wir dann ein Interview mit Hanno, der am Sonntag bei einer mehr oder weniger spontanen Blockade eines für den Golf bestimmten Kriegskonvois der Amerikaner vor der Kaserne in Mannheim teilgenommen hat. Dort sowie an der Verladestation am Mannheimer Hafen und auch an der Autobahnzufahrt hatten sich am Sonntag ca. 100 Leute, darunter 5 Freiburger, zusammengefunden, um den Transport in Richtung Irak zu blockieren. Die restliche Zeit vor den Veranstaltungshinweisen haben wir dann als Schwerpunktbericht heute ein Studiogespräch mit 3 Geschichtsstudenten aus der rumänischen Stadt Iași vorgesehen, die zurzeit zu Besuch in Freiburg sind.
Ich möchte noch ganz schnell vorab einen Veranstaltungshinweis durchgeben. Deswegen, weil die ganze Sache um 7 Uhr beginnt. Und zwar wird im Strandcafé in der Adlerstraße heute Abend ein Video gezeigt über El Salvador. Also heute Abend Strandcafé, Video über El Salvador. Das Ganze beginnt um 7 Uhr.
Am gestrigen Dienstag legte Amnesty International einen Bericht vor, der Menschenrechtsverletzungen in Kuwait, das seit dem 2. August vom Irak besetzt ist, offenlegt. Zahlreiche Augenzeugenberichte liegen der Veröffentlichung zugrunde, die die willkürliche Festnahme von Zivilisten wie Militärs anklagen. Folterermordung sowie das Verschwinden von missliebigen Personen sind demnach im besetzten Kuwait an der Tagesordnung. Besonders betroffen sind irakische Oppositionelle, die im Kuwait lebten. Zur Unterdrückung der kuwaitischen Bevölkerung haben die Besatzer Zwangsmaßnahmen wie die Einführung der irakischen Währung und der Ausweise sowie ein Bartverbot, das besonders religiöse Männer in ihren Gefühlen verletzt, erlassen. Eine Stellungnahme von irakischer Seite liegt noch nicht vor, aber steht zu vermuten, dass der Amnesty International Bericht wie schon frühere Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen im Irak zurückgewiesen wird. Dem Westen, der bei früheren Menschenrechtsverletzungen im Irak geflissentlich beiseite schaute und stattdessen lieber Waffen an Saddam Hussein verkaufte, ist dieser Bericht nun natürlich willkommener Anlass, um auf die Rechtmäßigkeit seines Truppenaufmarsches am Golf hinzuweisen. Eine politische Lösung ist nach Einschätzung von Friedensforschern so lange nicht in Sicht, wie George Bush nicht bereit ist, die Palästina-Frage in die Verhandlungen mit einzubeziehen. Dass er nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen, hat er just am Montag wieder bekräftigt. Mit dem Mandat des UN-Sicherheitsrats für die Anwendung militärischer Gewalt im Rücken wird auch weiterhin Kriegsmaterial an den Golf geschafft.
Zu unserem nächsten Bericht. Wir bleiben beim Thema. Seit der Besetzung Kuwaits durch den Irak Anfang August werden mögliche Lösungen dieser Krise in vielen Ländern und in allen politischen Lagern heftig diskutiert. Währenddessen nimmt die Krise aber ihren weiteren Verlauf und ein Krieg ist inzwischen in greifbare Nähe gerückt. Verschiedene, hauptsächlich christliche Gruppen aus der Friedensbewegung wollen der Kriegsvorbereitung nicht tatenlos zuschauen. Sie initiierten die Aktion Frieden am Golf. Am Anfang dieser Aktion stand eine Idee eines kleinen Kreises um das Ehepaar Ronnefeld aus Krastel im Hunsrück. Sie wollten sich freiwillig als Austauschpersonen für die im Irak festgehaltenen Ausländer zur Verfügung stellen. Diese Idee wurde aber nicht direkt weiterverfolgt, sondern wandelte sich zu der Vorstellung einer internationalen Präsenz von Friedensaktivisten im Irak. Ein erster Aufruf im September stieß auf große Resonanz, sodass sich bald ein Kreis von Leuten zusammengefunden hatte, die in den Irak reisen wollten. Ziel dieser Friedenspräsenz im Irak sollte es sein, für Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit einzutreten. Das heißt konkret, mit einer gewaltfreien Aktion, mit Beten und Fasten im Irak neue Verhandlungsspielräume zu schaffen. Adressat der Aktion sollte in erster Linie die Bevölkerung Westeuropas sein, der mit dieser Aktion die Tragweite eines möglichen Krieges am Golf klargemacht werden sollte. Die erste Initiativgruppe wandte sich mit ihrer Idee an die irakische Botschaft in Bonn und erhielt von dort Unterstützung. Die staatliche irakische Organisation für Freundschaft, Frieden und Solidarität übernahm die Organisation des Aufenthalts der Gruppe im Irak. Dort wurde von dieser Organisation ein ehemaliges Touristendorf als Friedenscamp zur Verfügung gestellt und ein Programm in Absprache mit den europäischen Friedensaktivisten erstellt. Inzwischen ist die Initiative Frieden am Golf nicht mehr allein auf die deutsche Friedensbewegung beschränkt. Es haben sich ihr auch eine Französin, zwei Holländer und zwei Österreicherinnen angeschlossen. Im Friedenscamp im Irak sind sogar 18 verschiedene Nationalitäten vertreten. Die erste Gruppe um das Ehepaar Ronnefeld ist bereits aus dem Irak wieder zurückgekehrt. Die Aktion läuft indessen weiter. Zurzeit befindet sich eine zweite Gruppe im Irak, die Anfang Januar erneut abgelöst werden soll. Mit Beate Ronnefeld, die knapp 2 Wochen lang im Irak war, führte ich heute Mittag ein Telefongespräch. Ich wollte von ihr wissen, für wie groß sie die Gefahr hält, dass sich die Friedensbewegung von der irakischen Propaganda vereinnehmen lässt und sich damit indirekt auf die Seite Saddam Husseins stellt.
Ja, wir waren uns eigentlich von Anfang an sicher, dass es dort Bemühungen geben wird, uns zu vereinnahmen und dass die Gefahr bestand. Wir haben allerdings von Anfang an sehr klar versucht, deutlich zu machen, dass wir eine neutrale Position einnehmen wollen und dass wir uns eben nicht vereinnahmen lassen wollen. Wir haben das eigentlich auch ganz gut geschafft. Ein Beispiel: in dem Camp, in dem wir untergebracht waren, waren, als wir ankamen, Schilder angebracht an den Zäunen, auf denen eindeutig vereinnahmende Slogans drauf waren, wie zum Beispiel gemeinsam mit dem Irak gegen die Aggression oder Friedensbotschafter, so wurden wir genannt, grüßen Saddam Hussein, Mann der Stunde. Und wir haben gesagt, wir können das nicht dulden, weil wir, wenn wir unsere neutrale Position verlieren, unsere Wirksamkeit auch verlieren. Deswegen haben wir sofort ein Gespräch mit dem Präsidenten dieser Organisation, die gastgebend war, erbeten und haben ihm das gesagt, dass wir das nicht akzeptieren können, dass wir im Grunde gleich wieder abreisen können, wenn diese Schilder bleiben. Und nach diesem Gespräch sind die Schilder sofort weggenommen worden. Das heißt, wir haben uns bemüht, deutlich zu machen, dass wir eine neutrale Position brauchen auch, um hier glaubwürdig sein zu können im Westen. Und ein Stück weit ist es uns bestimmt gelungen, ob wir es hundertprozentig ausschließen konnten, dass wir mitvereinnahmt wurden, das kann ich nicht sagen, aber an mehreren Punkten haben wir uns deutlich abgrenzen können. Wir haben auch Kritik geäußert an der Art, wie Kuwait jetzt überfallen worden ist an diesem Akt. Wir haben Kritik geäußert an Menschenrechtsverletzungen, die im Irak begangen wurden, vor allem eben auch an der Art, wie an der Vergasung von Tausenden von Kurden. Da haben wir also auch deutliche Sprache gesprochen und das ist auch gehört worden.
Hatten Sie zum Beispiel auch die Möglichkeit mit Oppositionellen, und es ist ja gerade heute auch durch die Medien gegangen, eben die erwähnten Menschenrechtsverletzungen nochmal erneut in Kuwait, hatten Sie Möglichkeiten mit Oppositionellen oder mit Gefangenen zu sprechen?
Also man muss einfach dazu sagen, dass es im Irak quasi keine Opposition mehr gibt. Und die einzige Oppositionsgruppe, die besteht, das sind die Kurden im Norden. Die Kurden, die ja ein ganz schlimmes Schicksal hinter sich haben, nicht nur im Irak, und die wirklich sehr schlimm verfolgt werden. Gefängnisse und so, wir waren 14 Tage dort. Wir konnten in der Zeit eigentlich diese Dinge nicht tun. Wir haben auch gesagt, unser Hauptziel ist, die Menschen hier im Westen anzusprechen und hier zu mobilisieren gegen einen Krieg. Also war es jetzt nicht unser Ziel, dort alle möglichen Dinge abzuklappern, die jetzt auch gar nicht so vom Zeitmäßigen her möglich gewesen wären. Das wäre eigentlich im Rahmen einer anderen Mission die Aufgabe.
Ja, noch eine weitere Frage. Sie müssen ja auch jetzt die reale Wirkung, die politische Wirkung dieser Aktion berücksichtigen. Im Moment ist es zwar, sagt man, dass es nicht mehr ganz so aktuell ist, aber vor einer Woche ungefähr, da deutete sich ja doch eine Verhandlungslösung zwischen den USA und Irak an. Wenn es dazu doch noch kommen sollte, dann würde doch Saddam Hussein, also die irakische Regierung, enorm gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Und was allein bestehen bleiben würde, wären doch die Drohungen gegen Israel, die jetzt nach dieser Invasion, dieser erneuten Invasion, die vom Irak ausgegangen ist, umso bedrohlicher erscheinen würden. Israel selber wird ja auch immer nervöser. Sehen Sie darin ein Problem, dass Sie mit Ihrer Aktion indirekt dazu beitragen könnten, eine Position, eine Bedrohung gegen Israel gestärkt zu haben?
Also ich möchte das jetzt eigentlich nicht polarisieren auf Israel hin, sondern ich möchte sagen, unsere Aktion richtet sich ganz klar gegen einen Krieg, der ein Wahnsinn wäre. Es leben sehr, sehr viele Menschen in dieser Region und eben nicht nur die Iraker, auch die Israelis. Und es geht darum, die Menschen in dieser Region alle zu hüten vor einem Krieg. Dieser Krieg würde mit ABC-Waffen geführt werden. Das ist mehrfach ausgesprochen worden. Und es geht uns darum, wirklich alles zu tun, damit dieser Krieg nicht geschieht. Es wäre das größte Verbrechen überhaupt. Und wir sind der Meinung, dass ein Verbrechen, die Besetzung von Kuwait ist für uns ein Verbrechen, dass ein solches Verbrechen nicht durch ein viel, viel größeres irgendwie getilgt werden könnte. Auch diese irrige Annahme, dass man durch einen Krieg einen Konflikt lösen könnte, ist für uns nicht hinnehmbar. Man kann durch Kriege keine Konflikte lösen. Man macht die Konflikte und die Probleme nur noch viel größer. Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass Konflikte nicht kriegerisch gelöst werden dürfen und dass Gewalt keinen Stellenwert haben darf in einer Gesellschaft. Und wenn jetzt Menschenrechtsverletzungen geschehen gegen Israelis, würden wir uns da, denke ich, auch einsetzen. Wir wissen, dass in Israel im Moment eine ganze Menge Menschenrechtsverletzungen geschehen durch Israelis gegen Palästinenser. Und das ist eine Frage bei all diesen Dingen. Wir möchten uns jetzt nicht auf eine Seite oder auf die andere Seite stellen, weil wir der Meinung sind, dass eigentlich alle Parteien, die irgendwie in diesen Konflikt mit einbezogen sind, ich würde mal salopp ausdrücken, Dreck am Stecken haben. Und es geht nicht darum, jetzt sich auf die eine oder die andere Seite zu schlagen, sondern das, was wir fordern möchten und wo wir wirklich dazu aufrufen möchten, ist, zu sorgen dafür, dass endlich gerechte Strukturen die Grundlage des Zusammenlebens werden und dass Krieg endlich als Institution abgeschafft wird. Das ist unser Hauptziel. Und wir möchten uns eben dort einsetzen, wo wir sehen, dass diese Ziele verletzt werden.
Diese neutrale Position von Beate Ronnefeld wird in der Friedensbewegung nicht von allen geteilt. Martin Stör, Mitglied im Präsidium der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, sieht im Zusammenhang mit der Golfkrise keine einfache, kurzfristige Lösung. An der Aktion Frieden am Golf äußert Martin Stör bei genereller Unterstützung Kritik.
Ich halte diese Aktion für ein wichtiges Zeichen, sage aber gleichzeitig dazu, dass es angesichts der großen Gefahrenlage für die gesamte Region und für die von mir charakterisierten Länder zu wenig und zu unpolitisch ist. Das heißt, die Arbeit an einer Friedenssicherung muss wirklich langfristig, und die Vorstellung, die ich davon und viele andere davon haben, ist die, dass man einen Friedensprozess anfängt, der ähnlich wie der in Europa die Konferenz zur Zusammenarbeit und Frieden im Nahen Osten fördert. Sowas hatten wir hier mit Helsinki 1975 begonnen und es hat 15 Jahre gedauert, bis es Fortschritte gezeigt hat. Ich will das ganz zugespitzt formulieren. Die Kriegsgefahr, wenn sie realisiert wird durch einen Krieg, ist das Schlimmste, was passieren kann. Der Kompromiss, auf den ich hoffe, ist keineswegs ohne Gefahren, denn er lässt bei Saddam Hussein das Vernichtungspotenzial von chemischen Waffen, und die stammen vor allem aus Deutschland, von biologischen Waffen, auch da hat Deutschland mitgeliefert, aber auch andere westliche Länder, und die Fähigkeit, wahrscheinlich in absehbarer Zeit atomare Waffen zu haben. Das heißt, der Kompromiss ist nicht das Ende der Gefährdung, sondern der Beginn einer neuen und anderen Gefährdung. Nur, dies, wenn ich das abwäge, ist immer noch das geringere Übel, obwohl es wirklich ein Übel ist und eine reale Gefahr. Und ich denke da vor allem an Israel und an die Palästinenser, deren Probleme ungelöst sind. Es ist eine reale Gefahr, die hier vor allem dann die kleinen Völker bedroht. Denn das ist völlig klar, Saddam Hussein verfolgt eine kriminelle Politik, die darauf ausgerichtet ist, die Vorherrschaft im Nahen Osten zu haben.
Ja, Sie hatten ja vorhin die Gefahr für Israel auch schon ganz treffend und auch ganz hart überspitzt vielleicht sogar charakterisiert, dass für Israel wieder eine tödliche Gefahr besteht. Nun muss man doch aber die Reaktion auch Israels damit einkalkulieren. Wie könnte man denn nach dieser möglichen Verhandlungslösung zwischen Irak und USA und westlichen Ländern, wie könnte es denn da weitergehen? Würden denn Sie sagen, die Friedensfreiwilligen, die jetzt im Irak sind, sollten dann nach Jerusalem oder Tel Aviv gehen? Oder wie sollte dann dieser Konflikt entschärft werden?
Ich denke, dass dann eine neue Stunde der Friedensbewegungen und der Gruppen, die daran arbeiten, gekommen ist, dass sie sich wieder zu einer politischen Kraft entwickeln. Das sind sie zum Augenblick in Israel nicht, weil die große Enttäuschung da ist, dass Arafat und die PLO sich sofort auf Seiten von Saddam Hussein gestellt hat. Und weil die Vernichtung Israels angedroht ist und das auch der Punkt ist, an dem Saddam Hussein das gespaltene arabische Lager wieder voll hinter sich bekommen kann, wenn er loslegt auf Israel. Ich vertrete die These, dass er nicht für die Sache der Palästinenser kämpft, die müssen zu ihrem Gerechten, zu ihrer Gerechtigkeit und das heißt auch zu einem eigenen Staat kommen, das ist völlig klar. Aber die Friedensbewegung muss dann wieder neu anfangen und diesen mühsamen, unendlich langen Prozess in Gang bringen. Und ich hoffe, dass sich dann auch bei den arabischen Ländern sowas wie Friedensbewegung bilden. Das hat es ja bisher in diesen Ländern nicht gegeben, abgesehen von einigen Gruppen unter den Palästinensern in den besetzten Gebieten, die für gewaltfreie, alternative politische Lösungen kämpfen. Ja.
Die Golfkrise bringt also nicht nur die Ansichten von Konservativen und Linken durcheinander, sondern auch die Positionen der Friedensbewegung. Prinzipielle Pazifisten, die im Golfkonflikt eine neutrale Position gegen den Krieg zu beziehen versuchen, werden sich weiterhin kritischen Fragen stellen müssen. Blinde, dem statischen Denken verhaftete Friedensliebe kann schnell zu einer faktischen, indirekten Unterstützung herrschender Gewalt verkommen. ungeachtet aller guten Absichten. Gerade aus diesem Grunde sollten die Befürworter einer nichtkriegerischen Lösung darauf achten, in jedem Falle auch Partei gegen jegliches Unrecht zu ergreifen. Eine vorgeblich neutrale Position nach dem Motto »Alle haben Dreck am Stecken« wird kaum zu einer größeren Glaubwürdigkeit der Friedensbewegung beitragen. Und das umso weniger, wenn Friedensaktionen in ihrem Gelingen von dem Wohlwollen eines Regimes abhängig sind, das andere Völker tödlich bedroht. Die offene Frage, ob es hingenommen werden kann, dass in diesem Jahrhundert zum zweiten Mal Massenvernichtungswaffen und Giftgas auf Juden gerichtet werden, muss von der deutschen Friedensbewegung schleunigst eindeutig beantwortet werden. Dies ist umso dringlicher, als Saddam Hussein seinen letzten Giftgaseinsatz gegen die Kurden ohne größere Proteste durchziehen konnte.
Gestern tagte der Gemeinderat. Mit einer Mehrheit von 35 gegen 15 Stimmen wurde das Bebauungsplanverfahren, ob nun das Rieselfeld als Standort für die 15. Fakultät als Alternative zum Flugplatz in Frage komme, angenommen. 35 Stimmen, das sind die CDU, Freien Wähler, FDP, Republikanern und eben ein großer Teil der SPD. Gleichzeitig wird aber von vielen seit längerem das Flugplatzgelände für die 15. Fakultät favorisiert. Mit dem Wegzug der französischen Streitkräfte wird dies nämlich möglich. Da liegt die Vermutung nahe, dass mit dieser zweigleisigen Vorgehensweise die Stadt Freiburg nicht nur eine 15. Fakultät bekommt, sondern, wenn dieselbige eben aus vorteiligen Gründen am Flughafen entsteht, das Rieselfeld um Wohnhäuser bereichert wird. Gegen die Behauptung, dass die 15. Fakultät für die Erschließung des Rieselfeldes herhalten muss, verwehrt sich OB Böhme ganz vehement. Außerdem habe er im OB-Wahlkampf auch schon für eine Bebauung des Rieselfeldes plädiert. Fakt ist jedenfalls, dass mit dem gestrigen Gemeinderatbeschluss auch ermöglicht wird. Die von der Bürgerinitiative gegen das Rieselfeld mit 10.000 Stimmen erzwungene Bürgerversammlung letzten Mittwoch fand dabei eine zweifelhafte Beachtung. Zwar sollte über sie nicht geredet werden, doch war sie in jeder Menschens Munde. Allerdings nicht, was das dort erzielte Votum von 3/4 zu 1/4 gegen eine Bebauung des Rieselfeldes angeht, selbst wenn OB Böhme mit 2/3 zu 1/3 dies etwas niederer ansetzt, aber über die Eindeutigkeit nicht hinwegtäuschen kann. Sie sollte wohl auch nur zur Befriedung dienen. Des Weiteren stellte OB Böhme gestern die KTS Planung und Kostenkalkulation vor. Für all diejenigen, die immer noch nicht wissen, was KTS ist, das steht für Kultur- und Tagungsstätte. Nun soll sie 1995 fertiggestellt sein und dann satte 133,8 Millionen Bruttokosten. Weil die Stadt aber keine Steuern zahlt, sind das 119,2 Millionen netto. Erinnern wir uns doch mal kurz zurück. 1987 war die Planung folgende. Mit der Fertigstellung 1992 waren Kosten von 99,8 Millionen brutto, das sind 91,3 netto. Das sind genau 29 Millionen mehr. Den Grund für die immense Verteuerung sieht OB Böhme darin, dass die Kosten durch die Verzögerung des Baus und die inflationäre Entwicklung entstanden sind. Das wäre für den Zeitraum von 1992 bis 1995 eine Inflationsrate, und da muss ich meinen Infokollegen von gestern berichtigen, von 30%. Hoi. Und das, obwohl aus dem ursprünglichen Konzept eine zweistöckige Tiefgarage ausgeklammert wurde und für das Hotel Turenne der französischen Streitkräfte, aufgrund deren Wegzug kein Ersatz gesucht werden muss. Selbstsicher erklärt die Stadt, dass von dieser Kostenentwicklung die Folgekosten nur geringfügig betroffen sind. Dazu hat die Stadt ein umfangreiches Schriftwerk verfasst, dessen Überprüfung jedoch noch einiger Zeit bedarf. Auffallend auf den ersten Blick ist dabei, dass die Stadt zur Konstanterhaltung der Folgekosten großzügige Leistungszuschüsse des Landes benötigt, wie jetzt eben 10 Millionen. Einmalig sollte auch diese Bezuschussung sein, jedoch ist es jetzt schon die dritte Zahlung. Angst hat die Stadt vor einem erneuten Bürgerentscheid. Die Voraussetzungen dafür sind erfüllt, wenn eine wesentliche Veränderung der ursprünglichen Beschlusslage vorliegt. Für diejenigen unter euch, denen eine Kostensteigerung von 29 Millionen innerhalb 3 Jahre bei vermindertem Bauvorhaben wesentlich genug sind, geht folgende Einladung der Bürgerinitiative gegen die KTS. Den restlichen von euch müsstet die Inflationsberechnung von OB Böhme für den Zeitraum 1992 bis 1995 mit 30% schon suspekt genug sein, um euch auch dorthin zu bewegen. Das Ganze findet statt morgen Abend, Donnerstag, den 20. Dezember, im Radikaldemokratischen Club um 20 Uhr. Der Radikaldemokratische Club ist in der Egonstraße 54, also morgen Abend 20 Uhr. Bei diesem ersten Treffen wird sicherlich auch über die Folgekostenrechnung der Stadt debattiert. Ansonsten wird auf jeden Fall über den aktuellsten Stand informiert. Danach sollen gemeinsame Strategien und weitere Vorgehensweise diskutiert werden. Ein zweites Treffen ist auch schon anberaumt und das findet statt am Donnerstag, den 10. Januar um 20 Uhr in der Gaststätte Löwenkeller, Klarastraße 71. Bei dem zweiten Treffen wird es dann schon um die praktische Vorbereitung des Bürgerbegehrens gehen. Denn innerhalb von 4 Wochen müssen 12.000 Unterschriften gesammelt werden.
Mit dem nächsten Beitrag kommen wir jetzt wieder auf das Thema Golf zurück. Letzten Sonntag versuchten ca. 100 Leute, einen für die Golfregion bestimmten Transport der Amerikaner beim Mannheimer Hafen zu blockieren. Mit einem der Teilnehmer an dieser Blockade führten wir heute ein Gespräch. Also du bist der Hanno und du warst am Sonntag in Mannheim bei der Blockade des US-Kriegskonvois. Kannst du mal erzählen, wie das abgelaufen ist?
Ja, es war zunächst ein Treffen um 2 Uhr vor dem Tor der Kaserne in Mannheim. Und das war nicht das erste, sondern das hat in den letzten Sonntagen schon stattgefunden. Das war, glaube ich, das 3. oder 4. Mal. Und zwar war auch jeweils am Sonntagnachmittag wurde dann auch jeweils ein Konvoi abgefertigt. Und nach dem Treffen am Tor zeigte sich also auch, dass wieder LKW starten sollten. Leider waren wir nicht genug und es war auch relativ unorganisiert, sodass das 2. Tor der Kaserne nicht blockiert worden ist, wodurch dann die LKW zunächst entwischt sind und was dann dazu geführt hat, dass wir die Blockade vom Tor aufgelöst haben und die Autobahnzufahrt, über die die LKW zum Mannheimer Hafen, also zur Verladestation fahren mussten, dass wir die blockiert haben. Dann eine zweite Blockade an der Autobahnabfahrt und vorm Hafen selbst ergab sich noch ein spontanes im Weg stehen.
Also ihr wolltet effektiv den Transport blockieren und nicht nur eine symbolische Blockade machen, sondern ihr wolltet wirklich den Transport zumindest für eine kurze Zeit richtig aufhalten.
Also ich denke, das sind Mischformen. Wir hatten, als wir dann da standen, natürlich schon diese Absicht, aber mit der Effektivität ist es natürlich so, dass der Truppenaufmarsch mehr oder weniger abgeschlossen ist und dass da wenig noch zu verhindern ist. Die Effektivität hätte 3 bis 4 Wochen früher sein müssen, denn da wurde Tag und Nacht in Mannheim verladen, wenn es jetzt schon langsam abzubröckeln beginnt. Aber da ist eben wieder dieses Zu-spät-Kommen auch der Fall gewesen.
Ihr habt dann ja auch mit den GIs dann gesprochen. Kannst du mal erzählen, was dabei rausgekommen ist?
Ich selbst war nicht dabei, als mit den GIs gesprochen worden ist, sondern ich habe also bei einer Blockade mitgemacht. Da wurde dann nur, also alles, was uns gelungen ist, ist ein Flugblatt reinzureichen bei einem der Fahrer. Und da war eine Aufforderung zur Dissertation drin und es ist immerhin schon viel, dass es angenommen worden ist, aber mehr kann ich darüber nicht erzählen, weil ich habe halt abseits gestanden, beziehungsweise eben vor dem LKW gestanden und eben nicht direkt mit den Leuten gesprochen.
Und es waren also Leute aus Freiburg und dann auch unterschiedliche Gruppen aus anderen Städten noch, die da zusammengekommen sind, oder wie viele Leute wart ihr?
Also insgesamt waren es vielleicht 100 Leute zunächst, die sich vor dem Kasernentor getroffen haben. Aus Freiburg waren wir zu 5, mehr oder weniger unorganisiert, also keine feste Gruppe, sondern Leute, die davon gehört hatten. Und so ähnlich schien mir auch die gesamte Zusammensetzung zu sein. Also vielleicht Reste von irgendwelchen Friedensbüros, aber doch mehr oder weniger herrschte dieser unorganisierte Eindruck vor. Und es war eigentlich dann ganz gut, dass trotzdem die Blockade noch geklappt hat, obwohl sie wirklich schlecht vorbereitet war. Aber spontan hat sich doch dann noch einiges ergeben und insofern war es dann auch ganz in Ordnung, die Aktion.
Wenn du jetzt auch nicht direkt dabei warst, wo es vielleicht zu Diskussionen oder zu einer direkten Begegnung von GIs und Blockierern gekommen ist, kannst du vielleicht trotzdem sagen, wie da die Atmosphäre war? War da Aggressivität von Seiten der Amerikaner zu spüren? Oder sind die LKWs jetzt direkt auf euch zugefahren? Oder ging ihr davon aus, dass die von vornherein die Blockade akzeptieren würden und gar nicht erst versuchen würden, eine Blockade zu durchbrechen oder räumen zu lassen?
Also auch das ist unterschiedlich. Also das führte zum Teil dazu, dass uns die Ohren zugehupt wurden von einem LKW, der direkt vor uns stand, also wenige Zentimeter entfernt. Zum anderen sind natürlich auch viele der GIs einfach fertig mit den Nerven. Sie haben sich halt gedacht, dass sie hier etwas ganz anderes tun, als sie jetzt tun müssen. Viele Einheiten, die zurückgerufen werden sollten aus Europa, werden direkt in den Golf verlegt. Die amerikanische Regierung beschließt ständig Gesetze, die es unmöglich macht, für die Leute jetzt noch auszusteigen, selbst für die, deren reguläre Dienstzeit abgelaufen ist. Und ich denke, dass das alles durchaus auf die Stimmung auch drückt. Und auch das ist zum Teil spürbar geworden. Zum Beispiel sind von vielen Privatfahrzeugen mit GIs, die vorbeifuhren, sind also keine aggressiven Zeichen gekommen. Zum Teil wurde uns auch gewinkt. Es ist also, denke ich, nicht so, dass die Fronten da unbedingt zwischen der großen Mehrheit der GIs und den Blockierern laufen. Was natürlich immer passieren kann, ist, dass die Militärpolizei aggressiv reagiert.
Das Stichwort Polizei hast du schon genannt. Wie sahen die Reaktionen von Seiten der Staatsgewalt oder möglicherweise auch der amerikanischen Militärpolizei aus? Also die Blockade, ist die einfach von dieser Seite aus geduldet worden oder kamen da Reaktionen, gab es einen Einsatz von Seiten der Polizei?
Also die Polizei reagierte recht widersprüchlich. Zum einen schienen sie die Strategie zu haben, die Sache zu verharmlosen. Also das führte dazu, dass ein Polizist ankam, also ein Bulle, der uns bejammerte wie verlorene Kinder und uns so jammernd auf Seite schieben wollte und uns ständig in die Ohren redete, wir sollten noch keinen Unsinn machen oder ähnliches. Dann wieder hat es einen Räumeinsatz unten am Hafen gegeben, wo der Konvoi eine Stunde lang aufgehalten worden ist, der mit schnappenden Hunden durchgeführt wurde, die auch zugebissen haben, zum Glück nur in eine Hose, aber es ist also insofern sehr, sehr gemischt und uns schien es so, als ob da eine einheitliche Strategie noch nicht gefunden wäre, was eben eventuell auch auf eine gewisse Nervosität hindeutet. Aber es ist eben auch da, diese einheitliche Strategie auf Seiten der Polizei noch nicht zu sehen, ist auch für uns noch nicht klar gewesen, wie jetzt eigentlich die Staatsgewalt solche Aktionen oder auch generell den Widerstand gegen den Krieg am Golf einschätzt.
Dann habe ich jetzt noch eine Frage zur weiteren Perspektive. Das war jetzt eine spontane Aktion. Ist daraus irgendwas anderes erwachsen? Habt ihr vor, noch irgendwie weiterzumachen?
Es wird natürlich, je kürzer die Zeit wird, in der das Ultimatum abläuft, auch desto wichtiger noch, Aktionen oder überhaupt Öffentlichkeit zu schaffen für diese Geschichte. Und es wird auch weiter Aktionen geben. Wir müssen uns da allerdings von Freiburg aus jetzt erstmal zusammensetzen, da es eben auch noch sehr unorganisiert gewesen ist und mehr oder weniger spontan, und uns überlegen, wie wir die nächsten Aktionen durchführen wollen, denn damit da wirklich ein deutlicher und auch entschiedenerer Protest draus wird, denken wir, dass es schon notwendig ist, dass wir das besser vorbereiten und dass es eben mehr wird als bloß dieses spontane Blockieren.
Aber auf dem Weg wollt ihr weitermachen, also mit Blockadeaktionen oder ähnlichen vergleichbaren Aktionen mit ähnlichem persönlichen Risiko?
Wie gesagt, als Gruppe kann ich jetzt nicht sprechen, weil es die Gruppe überhaupt noch nicht gibt, aber wir werden das bestimmt diskutieren und konkret tun wir das jetzt demnächst und dann werden wir sehen, ob das für uns sinnvoll ist, zum Beispiel in Mannheim Aktionen zu machen oder ob es jetzt an der Zeit ist, vielleicht auch in Freiburg derartiges zu machen. Die Bundesbahn hängt zum Beispiel durch das Bereitstellen von Güterwagen, womit sie sich rühmt, auch in der Kriegsvorbereitung im Golf sehr mit drin. Das wird also die Frage sein, was wir da machen, aber ich kann das eben jetzt noch nicht sagen, weil wir planen, erst das zu diskutieren.
Okay, dann danke ich dir für das Gespräch.
So, und jetzt gleich im Anschluss an dieses aufgezeichnete Studiogespräch möchte ich noch anmerken, dass ich eben, bevor wir dieses Gespräch gesendet haben, einen Hörer gemeldet hatte und der bezog sich auf den Beitrag, den wir gegen Anfang der Sendung gesendet haben, zu der Aktion Frieden am Golf. Dieser Telefonanrufer meinte, dieser Hörer meinte, es wäre falsch, davon zu sprechen, dass jetzt ein Massenmord an Juden drohe. Er hielt es für viel wichtiger, auf die US- und NATO-Invasion im Nahen Osten hinzuweisen und auf die Konsequenzen, die diese NATO-Präsenz für den Nahen Osten habe. Seit Jahren gibt es im Nahen Osten den Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung. Und es gäbe gegen die Palästinenser Aggressionen von mehreren Staaten der Region, nicht nur vom Irak, sondern eben auch von Israel, von Syrien und anderen Staaten. Genauso wenig würden die Kurden erwähnt werden, die seit der Golfkrise aus dem Interesse der Öffentlichkeit herausgekommen sind und die jetzt allerdings umso mehr unter der Golfkrise zu leiden haben, also dessen ungeachtet, dass sie nicht mehr im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen, vor allem durch den NATO-Aufmarsch auch in der Türkei. Ja, und wie gesagt, wichtig ist vor allen Dingen eben auf die Präsenz der US- und NATO-Truppen hinzuweisen, die eben auch zur Verschärfung des Kriegsrisikos beitragen und dass dieses Kriegsrisiko nicht allein von Saddam Hussein, also dem irakischen Regime, ausgehen würde. Soweit also habe ich jetzt versucht, den Inhalt dieses Telefonanrufers wiederzugeben, der nicht über den Sender gehen wollte. der nicht selber über den Sender gehen wollte, muss ich sagen. Und jetzt auch nochmal ganz abschließend, jetzt wirklich abschließend zu diesem Thema, denn es geht jetzt gleich weiter mit einem anderen Gespräch. Noch kurz der Hinweis für diejenigen unter euch Hörerinnen und Hörer, die sich noch weiter für die Aktion Frieden am Golf interessieren. Für die möchte ich an dieser Stelle noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Morgen Abend, am Donnerstag, spricht Beate Ronnefeld von der Aktion Frieden am Golf auf einer Veranstaltung von Pax Christi in Freiburg. Diese Veranstaltung findet in der katholischen Hochschulgemeinde in Freiburg statt. Die katholische Hochschulgemeinde befindet sich in der Lorettostraße 20a. Beginn ist um 20 Uhr. Soweit also dieser Hinweis.
Zu Gast hier im Studio haben wir Marius, Mihail und Laurenzu aus Rumänien. Ich hoffe, ich habe die Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Alle drei studieren Geschichte an der Universität Iași. Das ist im Osten Rumäniens in der Nähe der UdSSR gelegen. Und sie sind Teil einer 20-köpfigen Gruppe, die auf Einladung des Seminars für Romanistik zu Besuch in Freiburg ist. Am 16. Dezember war der Jahrestag der rumänischen Revolution in Temeswar. 6 Tage später wurde dann ja nach blutigen Kämpfen das Ceausescu-Regime gestürzt. Die erste Euphorie über die Revolution in Rumänien ließ dann aber bei vielen Rumänen wohl recht schnell nach. Die Demokratisierung lässt nun auch nach über einem Jahr in vielen Dingen noch auf sich warten. Die Opposition gegen die Regierung der Front zur nationalen Rettung mit Präsident Iliescu und Regierungschef Roman an der Spitze ist dabei, sich zusammenzuschließen, Forderungen nach einem Generalstreik zur Erzwingung des Rücktritts der Regierung wurden laut. Zurzeit findet in Rumänien die Revolutionsgedenkwoche statt. Deswegen komme ich jetzt auch zu der ersten Frage an euch. Wie schätzt ihr die Stimmung angesichts dieser Revolutionsgedenkfeiern ein oder wie war die Stimmung vor eurer Abfahrt bei euch an der Universität? Kannst du das vielleicht übersetzen, Mihail?
Pentru colegii mei români, also für meine rumänischen Kollegen werde ich in rumänische Sprache übersetzen. Mhm. So. A fost vorba de revoluție, deci faptul că s-a împlinit deja un an de la revoluție și că de atunci încoace opoziția împotriva guvernului Iliescu, conducerea Iliescu a crescut. Cum vedeți decembrie anul acesta și întâmplările din România, ceea ce s-ar putea întâmpla în momentul în care veți fi revenit deja acasă chiar?
Pentru început încearcă să-i spui că...
Păi nu, vorbește în franceză, poți să vorbești în franceză.
Da, dar e mai dificil pentru mine. Donc, la problem se că dans l'année passée il y a eu beaucoup des événements ont passé et ce décembre ne représente pas du tout ce que nous sommes espérés de représenter le dernier décembre. Donc notre espoir ont été
déçu,
oui, c'est ça.
Alors, je vais traduire. Ich muss für die Hörer vielleicht noch kurz erläutern, dass Mihail zwar an sich ganz gut Deutsch spricht, er aber doch nicht sich traute, hier am Mikrofon direkt wiederum zurück ins Deutsche zu übersetzen. Deswegen haben unsere Gäste hier beschlossen, erstmal die Fragen auf Französisch zu beantworten und ich werde versuchen, das jetzt mal schnell ins Deutsche zu übersetzen bzw. zusammenzufassen. Er sagt... Also Laurenzu sagte, dass das Problem ist, dass es sehr viele Ereignisse seit dem letzten Dezember gegeben hat und dass der Dezember für ihn nicht den letzten Dezember darstellt. Also daraus schließe ich, dass noch andere Umstürze oder Veränderungen im Regierungs- oder Herrschaftssystem in Rumänien zu erwarten sind. Die Hoffnungen, die mit dem letzten Dezember, mit den Ereignissen im letzten Dezember verbunden waren, sind seiner Meinung nach enttäuscht worden. Vielleicht kann ich jetzt daran gleich die nächste Frage anschließen, dass Mihai, du die vielleicht wieder ins Rumänische übersetzt. Mich würde jetzt, ihr seid alle Studenten der Universität Iași, und mich würde jetzt interessieren, wie sah denn die Stimmung unter den Studenten in Iași aus, als ihr abfuhrt aus Iași, jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, seid ihr aus Iași abgefahren. Wie sah es in Iași aus? Was bewegte die Studenten an eurer Universität?
Fiind studenți în Iași, ce așteptau studenții de la universitate, chiar și în urmă cu 2 săptămâni, în momentul în care ați plecat, care erau așteptările studenților de la universitate, dorințele lor?
À ce temps-là, nous avions un tas de problèmes sur plusieurs choses qui n'étaient pas, ce qu'on peut dire, n'étaient pas peu nombreuses. Par exemple, si on peut parler seulement sur l'impact de la situation politique sur les étudiants roumains et surtout sur les étudiants de Iași, on peut affirmer que la situation, l'atmosphère entre les étudiants de notre université était vraiment très, très, très tensionnée. Et on attendait à ce moment-là, et aujourd'hui aussi, une révolte générale des étudiants. C'était normal parce que si on fait le rappel sur la situation politique, comme j'avais déjà dit, c'est impossible de ne pas attendre la situation économique qui se reflète avec un tout sort d'aspects sur les étudiants, leurs conditions de vie, sur leurs conditions matérielles et bien sûr spirituelles aussi. Parce que on avait des problèmes avec les éléments les plus importants pour la vie, les éléments fondamentaux de la vie. Même aussi avec les biens d'alimentation, même avec les conditions d'hébergement, etc., etc. Et je crois que c'est aussi important de dire que si on parle du climat de l'université, on peut accentuer le fait que tous les hommes qui composent ce sort de clan université, c'est-à-dire les professeurs, les étudiants aussi, ont une solidarité contre le régime, même le régime actuel. C'est-à-dire que la couche étudiantine et aussi la couche professorale, donc ce milieu universitaire, est toujours en opposition aux tendances qui sont même contre le libéralisme que nous attendons depuis décembre 1989.
Ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen, was Mihai jetzt geantwortet hat. Also es gibt dort solche Art Probleme, dass dort mehrere Dinge zurzeit einen politischen Impact, also von politischer Bedeutung an der Universität und den Studenten sind. Die Atmosphäre war bei ihrer Abfahrt aus Rumänien, aus Iași, sehr gespannt. Es schien zu einer allgemeinen Revolte zu kommen oder eine allgemeine Revolte war verbreitet. Wenn man berücksichtigt, dass ja das politische Engagement jetzt in Rumänien gefordert ist, dann bedeutet das eben auch, dass die materielle Situation bzw. der Unmut über die schlechte materielle Situation geäußert wird, denn von der sind Studenten in besonderem Maße betroffen. Das betrifft vor allen Dingen eben so ganz grundlegende Dinge wie die Versorgung mit Lebensmitteln, als auch mit Wohnungen, wo es eben große Probleme in Iași gibt, aber auch eben die allgemeine geistige Verfassung der Studenten ist davon betroffen oder hängt damit zusammen. Wichtig ist auch das allgemeine Klima an der Universität, das heißt nicht nur die Studenten, sondern das gesamte universitäre Milieu, also auch die Professoren, stehen zusammen in ihrer Opposition gegenüber dem Regime. Soweit also erstmal jetzt eine kurze Zusammenfassung von dem, was Mihail geantwortet hat. Wenn du jetzt von einer gemeinsamen Opposition der gesamten Universität gegen das Regime sprichst, dann stellt sich für mich die Frage, wie sieht es denn mit dem Umbruch, mit der Veränderung an der Universität aus? Was bedeutete der Sturz Ceausescus für die Universität? Wenn jetzt die ganze Universität zusammensteht, ist denn an der Universität überhaupt oder hat dort überhaupt eine Demokratisierung stattgefunden? Ist das Rektorat zum Beispiel nach dem Sturz Ceausescus ausgetauscht worden oder sind noch die alten Leute dort in ihren Ämtern?
Deci, întrebarea a pornit de la faptul că m-a referit la mediul universitar ca mediu de opoziție. Și atunci, ce s-a întâmplat după căderea lui Ceaușescu? Ce rol au dobândit universitățile? Care sunt relațiile dintre universități? Ce schimbări s-au întâmplat la nivelurile superioare de decizii și de conducere în universitate? Nivelul rectoratului, de exemplu. Dacă el s-a schimbat, dacă s-au remaniat anumite lucruri și așa mai departe.
Bon, la problème principal est que le système universitaire lui-même n'était pas tellement changé. C'est-à-dire, beaucoup des éléments concernant le système universitaire ne sont pas, je veux dire, sont toujours les mêmes éléments qu'à l'avant. Et le problème commence de ce point, parce que c'est ce système universitaire que doit être changé avant que les autres problèmes, les problèmes sociaux, politiques, économiques et tout ça, culturels, pas dans la dernière place. Donc, ce système doit être changé avant que tous les autres problèmes doivent être solutionnés. Bien que ce système n'était pas changé, essentiellement, les étudiants ont toujours représenté une vraie force politique, une force sociale d'abord, parce qu'ils ils ont représenté la jeunesse et cette condition. Des intellectuels et tout ça, c'est-à-dire pas de compromis parmi la majorité des étudiants. Il y a, je dois dire ça, il y a encore des étudiants, donc parmi notre collègue, des étudiants que peut-être regrettent l'ancien régime ou regrettent les avantages sociaux même, économiques, et je ne sais pas quoi de plus. Donc les avantages de l'ancien régime et peut-être leur éducation, leur conviction, politique.
Leur ignorance.
Ça, premièrement, leur ignorance ou leur cynisme, tout ça nous empêche de temps en temps d'actionner d'une manière unis et bénéfiques.
Permets-moi d'ajouter quelque chose. Si on parle du remaniement
de structure universitaire. Il avait dit quelque chose qui ont un bon sens parce que il a fait un rabat de dire qu'il y a une situation presque grave parmi les étudiants. Parce que si on parle d'un mouvement uni, c'est impossible. C'est vraiment impossible de parler d'un mouvement uni des étudiants, parce que les intérêts sont dissipés et aussi les motifs ne sont pas seulement des motifs sociaux, d'état social, mais aussi des motifs politiques. Et je crois que c'est une chose tellement grave. Et deuxièmement, il avait eu un remaniement des structures supérieures de décision de l'université, c'est-à-dire que le Sénat universitaire de chaque institut supérieur a été changé, il a été rempli avec un certain pourcentage d'étudiants, mais l'énergie est, je crois, assez grande pour la vaincre jusqu'à ce moment-là.
Also, Laurenzo sagte zu Beginn, dass das Hauptproblem des Unisystems eben ist, dass es nicht in seinen Strukturen verändert worden ist und dass viele Elemente unverändert fortbestehen seit dem Sturz des Ceausescu-Regimes. Und genau da fängt das Problem an, denn das System, die Strukturen in der Uni müssen zuerst verändert werden, bevor irgendwelche anderen Probleme angepackt werden. Und obwohl das System nicht grundlegend verändert worden ist an der Universität, stellen die Studenten nach wie vor eine echte politische und vor allen Dingen auch soziale Kraft dar. Sie sind eben die Jugend, sie sind mit der Intelligenz des Landes verbunden und sie sind in ihrer Mehrheit nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Aber unter ihren Kommilitonen kennen unsere Gäste sich eben auch Studenten, die dem alten Regime nachweinen, also seinen Sturz bedauern und die alten Zustände. Warum sie das tun, da waren sie sich selber nicht so ganz einig oder rätselten auch ein bisschen rum. Sie meinten eben zum Teil eben mit Ignoranz, mit Unwissenheit würde das zusammenhängen oder auch mit Zynismus. Und diese Einstellung mancher ihrer Kommilitonen, also ihrer Mitstudenten und Studentinnen, würde sie eben auch daran hindern, zu gemeinsamen Aktionen zu kommen. Michael fügte dem Ganzen noch hinzu, also dass man sagen muss zum Punkt Strukturen und zu den Veränderungen in der Universität, also dass es zum einen keine einheitliche Bewegung unter den Studenten gibt, sondern dass sie nicht unter einen Hut so einfach zu bringen sind, dass es verschiedene Strömungen unter den Studenten gibt. Und es gibt eben nicht nur diese sozialen Motive, die Studenten bewegen, sondern vor allen Dingen auch politische. Und deswegen wäre es schwierig, auch diese Einheit herzustellen. Und zum Zweiten, zur Veränderung der Strukturen, ist es nicht ganz richtig zu sagen, dass nichts verändert worden ist. Der Senat, also die Leitung aller höheren Institute in Iași, ich nehme an, auch in ganz Rumänien, Mihai nickt, das ist also richtig, ist ausgewechselt worden und zum Teil durch Studenten ersetzt worden, die also jetzt dort in die Leitung integriert worden sind. Man kann also sagen, es hat eine Demokratisierung an der Leitung doch in gewissem Maße stattgefunden. Soweit also meine Zusammenfassung erstmal.
Ja, ich denke, wir müssen leider Schluss machen, weil die nächste Redaktion schon wartet. Also wir können jetzt noch unendlich fortfahren, denke ich, aber vielleicht gibt es noch ein nächstes Mal. Jetzt kommen wir noch ganz schnell zu den Veranstaltungshinweisen.
Da ist gar nicht so viel. Auf jeden Fall einer heute Abend in der alten Uni vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen natürlich. Der beginnt um 20 Uhr. Es geht um die totale Kriegsdienstverweigerung. Es wird voraussichtlich ein Kriegsdienstverweigerer da sein. Also alte Uni, Bartholdstraße 17 ist das, im Raum 104. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, morgen im Radikaldemokratischen Zentrum, es trifft sich die Bürgerinitiative gegen die KTS, das ist das erste Unterstützerinnen-Treffen, es beginnt um 20 Uhr. Okay.